Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90. Die Fußballdebatte sollte die Wende werden. Borussia Dortmund wollte im Spiel 1 nach Nuri Sahin das Signal zur Aufholjagd geben, um eine verkorkste Saison doch noch irgendwie zu retten. Aber der Plan misslang. Der BVB verspielte allerdings in Unterzahl einen 2-Tore-Vorsprung und musste erkennen, dass der Trainerwechsel alleine die Probleme der Dortmunder nicht lösen wird. Das sind unsere Themen. Krise ohne Ende. Rückschlag im Aufwind. Der VfB Stuttgart patzt in Mainz und bayerische Vertragsfragen. Beim Poker mit Kimmich, Musiala und Co. ist weiterhin Geduld gefragt. Und es sieht auch nicht zwingend nach zeitnah nach Entscheidungen aus. Wir wollen das besprechen in und mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Didier Hamann, herzlich willkommen. Meint, die Trennung von Nuri Sahin kam 4 Spiele zu spät. Kevin Pinhoff, BVB-Reporter von den Ruhr-Nachrichten, herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Debüt in unserer Sendung. Glaubt, dass in der Führungsetage des BVB mehr gegeneinander als miteinander herrscht. Und das wären ja nicht die optimalen Voraussetzungen für dauerhaften Erfolg. Dann Steffen Freund, Champions League-Sieger, 2-mal deutscher Meister mit Borussia Dortmund. Und sein Ansatz ist, wenn der BVB eine Trainerlösung nur bis Saisonende suchen sollte, dann sollte man Mike Thulberg nehmen. Und ein herzliches Willkommen an Christian Gentner, den Sportdirektor des VfB Stuttgart, der das Kunststück fertiggebracht hat, mit 2 Vereinen, die nicht Bayern heißen, deutscher Meister zu werden, nämlich mit dem VfB und auch mit dem VfL Wolfsburg. Die Spielerzeit liegt noch gar nicht so lange zurück. War es als Spieler lockerer? Als in der jetzigen Funktion?
Ja, weniger umfangreich, wenn man den ganzen Tag betrachtet. Ja. Steffen, die das auch wissen, also die Tage jetzt im Büro oder am Telefon oder was es drumherum zu erledigen gibt, sind länger.
Mhm. Und was macht mehr Spaß?
Ja, ich glaube, das Fußballspielen an sich, aber das ist eben nur eine begrenzte Zeit möglich, solange es der Körper mitmacht. Aber es ist auch der schönste Job, den ich mir hätte vorstellen können, Spieler zu sein. Ja. Bin froh, dass ich es erleben durfte.
Sie sind 2009 mit dem VfL Wolfsburg unter der Regie von Felix Magath deutscher Meister geworden. Zehren Sie von der Fitness, die Sie damals erworben haben, bis heute?
Möglicherweise. Ich glaube tatsächlich, dass also erstens hat uns das unglaublich erfolgreich gemacht und zweitens gab es auch mal so ein bisschen unterschwellig, ist immer die Jahre, die du unter Felix Magath hast, die fehlen dir am Ende der Karriere. Ich merke genau das Gegenteil. Also ich konnte relativ lang spielen, aber auch ein Makoto Hasebe hat sehr lang gespielt, ein Edin Dzeko spielt nach wie vor mit 40 Jahren. Also ich glaube, das sind auch Dinge, die dich widerstandsfähig machen bis ins höhere Alter.
War, wenn wir die Aktualität ganz kurz betrachten, später ausführlicher den VfB besprechen, das Spiel in Mainz gestern nur ein Ausrutscher?
Das müssen wir beweisen, die nächsten Wochen. Ich glaube und hoffe, ja, weil tatsächlich ein paar Prozent gefehlt haben, was untypisch für unsere Mannschaft ist. Was wir allerdings die letzten Monate immer erlebt haben, nach einem schwächeren Spiel oder nach einer schlechten Leistung, hat die Mannschaft immer eine Reaktion gezeigt. Und da sind wir optimistisch.
Jetzt wollen wir uns zunächst ausführlich über den BVB unterhalten. Hatte das gestern Kevin, trotz des 2:2, etwas von Neubeginn?
Die ersten 15 Minuten vielleicht. Also da hat man die Emotionalität gespürt, die Mike Thulberg dann auch in die Mannschaft tragen sollte. Ich habe schon den einen oder anderen Ablauf auch wahrnehmen können im Spiel. Ich glaube, Gregor Kobel war deutlich weniger eingebunden als zuletzt, was ja immer ein großes Risiko war. Mit der roten Karte war der Plan dann, glaube ich, über den Haufen geworfen. Das Spiel war ein komplett anderes. Sie hatten es trotzdem im Griff. Hinten raus fehlten dann, glaube ich, einfach die Körner.
Ja, also war das eine Kraftfrage dann.
Ich glaube, gestern auf
jeden Fall. Und wer hat es auch spät aufgewacht?
Es ist auch eine Kopffrage natürlich. Ja. Die Verunsicherung ist bei jedem Einzelnen zu spüren im Verein. Natürlich auch bei den Spielern. Aber ich bin dann auch nochmal bei der These von Matthias Sammer. Die Fitness ist ein großer Faktor bei Borussia Dortmund. Das hat man in den letzten Spielen schon gesehen. Ich fand auch in Bologna waren sie nicht bereit, da über ihren Ziel drüber zu gehen, die Grenzen zu überwinden und dann auch entsprechend Gegenwehr zu leisten. Und das war dann gestern auch so. Und Didi, du hast es, glaube ich, vor anderthalb Wochen gesagt. ein Windstoß und Dortmund fängt an zu wackeln. Das war dann dieses Traumtor von Leo Bittencourt. Mhm. Und dann brachen sie in sich zusammen.
Also gehen die Köpfe weiterhin zu schnell runter?
Ja, definitiv. Ja.
Thulberg wäre deine Wahl, wenn es nur um eine Lösung bis Saisonende ginge. Wäre aber wieder ein junger Trainer, immer noch junger Trainer aus dem eigenen Stall. Macht das Sinn?
Ja, kann das natürlich auch sehr gerne begründen. Wenn du einen Feuerwehrmann holst, dann musst du ihn ja direkt parat haben. Wenn du jetzt nicht auf Thulberg setzt und willst als Beispiel Niko Kovac holen, der fragt natürlich, was wird aus dem Jahr danach. Und wenn dann der BVB nur sagt, du bleibst jetzt erstmal fest bis zum Sommer, dann überlegt erstens der Trainer, ob er das macht. Und zweitens überlegt euch mal in der Runde, was sollen denn die Spieler und die Gesamtsituation im Verein dann denken, wenn wir gar nicht wissen, ob er weitermacht. Dann ist eigentlich dieselbe Situation sofort wieder da. So ist Mike Thulberg da, der macht den Job so gut, wie er kann. Ich glaube, das spürt auch jeder. Und dann ist er wieder weg zur neuen Saison. Ich glaube, das ist zumindest erstmal auch der richtige Ansatz. Mal sehen, ob ihr das ähnlich seht.
Ist eher der einfachste Ansatz. Also sie würden sich dann natürlich jetzt sehr leicht tun. Sie haben ihn installiert als Interimscoach, haben ihm ein Spiel gegeben.
Nee, zwei.
Aber jetzt das zweite, haben sie jetzt ihm nachträglich gegeben. Ich finde auch deine Kommunikation schon schwierig, erstmal nur zu sagen, es wird definitiv nur Bremen, dann weitet man es nochmal aus. Es ist ja für mich eher ein Hinwegtäuschen darüber, dass man den Plan B noch gar nicht in der Tasche hatte, wie ein Niko Kovac zum Beispiel oder auch ein Roger Schmidt etc. Jetzt mit ihm bis zum Ende der Saison zu machen, würde ich fürs falsche Signal halten. Diese Emotionalität ist sicherlich ein Faktor, der jetzt in den ersten ein, zwei Spielen wirken kann. Aber ich glaube, da spreche ich jetzt nicht nur über Mike Thulberg, sondern generell über diese ganze Szenerie, das ebbt ja dann auch relativ schnell ab. Und dann brauchst du, glaube ich, jemanden, der fachliche, sportliche Lösungen findet. Da sehe ich Mike Thulberg in der aktuellen Verfassung noch nicht für geeignet.
Warum kam die Trennung deiner Meinung nach von Nuri Sahin so viel zu spät?
Ja, weil es war schon absehbar, was passiert. Also, dass es so in dieser Deutlichkeit passiert, dass du viermal verlierst. In den ersten vier Spielen vielleicht nicht. Nur es ging los mit dem Spiel in Stuttgart, wo sie 5 Stück bekommen haben, glaube ich, am 3. Spieltag. Da waren die Spiele in Mainz, Union, das hat sich ja immer wieder wiederholt. Und du kannst natürlich sagen, er ist ein junger Trainer und wir geben ihm die Zeit. Nur es muss von Anfang an stimmen. Weil wenn du vom ersten Tag die Mannschaft nicht hinter dir hast, wirst du sie am 10. oder 20. Tag nicht hinter dir haben. Mhm. Und das war meiner Meinung nach war das nie der Fall. Und das Projekt ist meiner Meinung nach im Oktober oder November war das schon gescheitert. Und es ehrt die Dortmunder, dass sie versucht haben, das durchzuziehen, weil sie alle überzeugt sind von ihm, dass er fachlich sehr gut ist. Aber wenn du halt Trainer der Lizenzspielermannschaft bist, da sind andere Sachen gefragt. Da musst du eine Mannschaft führen. Und dann ging es um die Erfahrung. Also ein Alonso hatte nicht mehr Erfahrung in Leverkusen, als er anfing, als ein Sahin. Ein Hoeneß ist wahrscheinlich etwas mehr. Der war in Hoffenheim schon, hat in der 3. Liga bei Bayern trainiert. Das war auch noch ein junger Trainer. Nur das muss funktionieren. Und das hat bei ihm nicht funktioniert vom Start weg. Und dann hat er gesagt, nach dem Stuttgart-Spiel, er will so ein Gesicht nicht wiedersehen. Das haben wir dann in der laufenden Saison, in der Vorrunde noch 3, 4, 5 Mal gesehen. Und deswegen glaube ich, hätte man im Sommer, im Winter jetzt schon den Schnitt machen sollen.
Mike Thulberg war in Dortmund natürlich schon bekannt, aber jetzt ist er einer größeren Fußballöffentlichkeit auch bekannt geworden. Recht spektakulär, energischer Typ, temperamentvoller Typ. Und das, Max? Er freut das Netz.
Ja, so ist es. Mike Thulberg, die Energie, die habt ihr schon angesprochen, die er mitbringt. Und als der Name Mike Thulberg dann das erste Mal jetzt aufgeploppt ist für die A-Mannschaft in Dortmund, da hat's geklingelt in meinem Kopf und auf meinem Handy. Ich habe nämlich ein Video von ihm. Wir dürfen mit Sky die B- und A-Junioren-Meisterschaften nämlich jedes Jahr verfolgen, auch in diesem Sommer wieder. Und im letzten Jahr habe ich ein Video auf meinem Handy aufgezeichnet. Das zeigt ungefähr, dass Mike Thulberg sich das nicht nur ausgedacht hat, diese Rolle des energetischen, des Vorangehers. Hier haben wir den Moment, wo klar war, sie ziehen ins Finale ein um die A-Junioren-Meisterschaft. Damals noch auf etwas kleinerer Bühne, aber diese Pressekonferenz, die auch sehr hohe Wellen geschlagen hat, das ist er wirklich. Das hat er sich jetzt nicht nur vorgenommen für diese Position als Cheftrainer, so ist er halt. Und Patrick, was merkt man, wenn man sieht, dass der Spitzname The Loud One ist, den die Fans ihm gegeben haben. Also The Special One kennen wir schon, The Normal One, das war Jürgen Klopp. Und vielleicht ist er ja einer, der in diese sehr, sehr großen Fußstapfen mit seiner Art dann irgendwann treten kann.
The Loud One, also die Fans verfolgen auch die Premier League. Welchen Eindruck hast du so von ihm jetzt gewonnen aus der Ferne?
Ja, es ist schwierig tatsächlich aus der Ferne, jetzt in der Kürze der Zeit einen richtigen Eindruck davon zu haben. Ich glaube aber, ich bin ja bei Kevin, ich glaube, dass es nachher eine inhaltliche Lösung zu der emotionalen Lösung sein muss. Und ich kenne Mike Thulberg da viel zu wenig. Ich traue ihm das natürlich zu, dass er inhaltlich da das Know-how hat, so eine Mannschaft voranzubringen. Aber ich glaube, die Gesamtkonstellation in dem Trainerteam ist dann vielleicht auch wichtig. Ob es dann auch jemand Erfahrenes zusätzlich dazu. Aber das ist nicht das Thema des VfB Stuttgart aktuell, sondern natürlich, kann ich das nur am Rande auch beurteilen.
Ich halte natürlich gern noch mal gegen, weil dann hat das nicht ausgereicht, die Begründung vorhin. Wenn du dich jetzt entscheidest für Mike Thulberg, das geht nicht darum, ob du einen Plan B hast. Weil wenn du den hast, dann sagen alle, wieso habt ihr dann noch mit Sahin weitergemacht? Das ist ganz normal, dass du dann auch eine interne Lösung parat haben musst. Hättest du auch Zimmermann nehmen können von der U23. Und dann hast du dich für ihn entschieden. Warum, wissen wir jetzt auch alle. Und er ist Fußballlehrer, er ist dem gewachsen, ist 6 Jahre im Verein. Und dann einen anderen Feuerwehrmann nehmen, macht doch gar keinen Sinn, ist er doch schon. Das wollte ich damit sagen. Und ich glaube, geht nicht darum, dass im Sommer spätestens jemand anders dann kommen muss. Das habe ich ja damit auch gemeint.
Ist eine Diskussion, die nach meinem Eindruck auch rund um den Signal Iduna Park durchaus schon geführt wird. Wir wollen es gleich noch näher besprechen, aber zunächst noch mal schauen, wie das Debüt Vinko Bečanić des Neuen denn nun gestern detailliert verlief.
Der erste Punktgewinn in diesem Jahr, doch keiner in Schwarz-Gelb fühlt sich, als hätte er etwas gewonnen.
Wenn du 2-0 führst, auch wenn du im Unterzahl bist, musst du es trotzdem irgendwie hinkriegen, das Spiel über die Zeit zu bringen. Das haben wir heute nicht geschafft.
Dementsprechend liegt schon ein gewisses Maß Unmut auch über dem Unentschieden.
Mit viel Temperament hatte Interimscoach Thulberg die Mannschaft auf Werder vorbereitet. Mit Mut sollte sie anspielen gegen die Krise. Thulbergs Credo.
Wenn man Fehler macht, dann repariert man die. Aber man repariert die in Fullsprint, mit Sabber im Mund, mit Messers wissen die sehen. Und das will ich sehen.
So aber hatte Mike Thulberg, hochgezogen von Dortmunds U19, sich das bestimmt nicht vorgestellt.
Ich meine, wenn es scheiße läuft, läuft es scheiße. Und wenn du der Erste verlässt, sagt nach 8 Minuten noch eine rote Karte, nach 20, dann denkst du auch, das kann doch nicht wahr sein.
Schlotterbecks Notbremse, Platzverweis. Eine Mannschaft schadet sich selbst. Doch der Trainer sagt...
Ich habe vom Spiel gesagt, keine Ausreden. Das würde ich jetzt nicht selber mit anfangen nach dem Spiel. Wir haben 10 gegen 11 gespielt und das haben wir so gut getan, wie wir es konnten. Und dann hat es für Punkt gereicht.
Zunächst kommt's, wie man es nicht erwartet hätte. Dortmund geht in Führung. Baut die Führung aus und hat sogar Spielglück, denn das 2-0 hätte nicht zählen dürfen. Der DFB bestätigt das später.
Wir haben es intern besprochen, wir haben es intern abgestimmt, sind zu einem anderen Ergebnis gekommen und würden sagen, das ist eine strafbare Abseitsstellung und dass dieses Tor deswegen am Ende nicht hätte zählen dürfen.
Für eine Weile scheint es sogar möglich, dass ein Befreiungsschlag gelingt. Dass der BVB die Wende schafft, dass nach düsteren Januartagen das Thema Führungsquerelen in den Hintergrund tritt. Dass die Entlassung Nuri Sahins neue Kräfte freisetzt, aber dann das.
Und der ist gut! Wo kommt denn der plötzlich her?
Und das.
Och, das ist super gespielt! Fahne unten! 2-2!
Mit Glück bleibt es bei diesem Unentschieden. Und eine Mannschaft weiß nicht, wie sie sich fühlen soll.
Ich glaube, dass die Mannschaft schon sich schämt für das, was sie in den letzten Wochen gespielt hat. Ja. Und dass wir es nicht geschafft haben, mit Nuri weiterzuarbeiten.
Was wir zurzeit nicht machen dürfen, ist einfach Mitleid mit uns selber haben. Das ist unser Schicksal, da müssen wir durch. Wir haben uns selber eingebrockt, diese Negativserie. Und da müssen wir auch zusammen und gemeinsam rauskommen.
Können Sie die Saison noch retten?
Ja, ich glaube daran, dass wir noch vieles gut machen können. Aber wir müssen natürlich jetzt damit anfangen und nicht erst irgendwann.
Von weit, weit her mitunter kommen die Menschen immer noch zu Borussia nach Dortmund. Unverändert besitzt der Verein eine hohe Strahlkraft, seine Mannschaft aber derzeit eher nicht. Gestern der erste Punktgewinn in diesem Jahr. Doch keiner in Schwarz-Gelb fühlt sich, als hätte er etwas gewonnen. 6.7.
Ja, war gestern tatsächlich eine etwas merkwürdige Atmosphäre. Keiner wusste so richtig, was er mit dem Unentschieden anfangen soll. So richtig zufrieden war auch keiner, weder Werder noch Borussia Dortmund. Aktuell hat man schon irgendwas durchsickern hören, was Netscher hat. Das sah nicht so gut aus.
Nee, sah nicht gut aus. Wir haben ihn gestern auch noch in den Katakomben gesehen, wie er zum Shuttle gegangen ist. Das sah alles andere als rund aus. Mhm. Ist stark gehumpelt, hat dann auch nur gesagt, mal sehen auf die Nachfrage, wie es denn um ihn stünde. Also ich glaube, dass er eher etwas länger ausfallen wird.
Okay, also gute Besserung an ihn. Er war ja eigentlich einer der wenigen konstant guten Spieler beim BVB. Kann man sagen, welchen Anteil Schein an der Misere hat? Weil ja irgendwie klar ist, dass es mehrere Faktoren gibt, die zu dieser Gesamtgemengelage gehören.
Ja, die Gesamtgemengelage ist extrem groß bei Borussia Dortmund. Wir haben viele Faktoren, die reinspielen. Du hast es angesprochen, Nuri Sahin hat natürlich am Ende die sportliche Verantwortung. Ich finde, Didi hat es gut gesagt, er hat die Mannschaft relativ früh nicht hinter sich bekommen und dem bist du in der Saison immer hinterhergelaufen, hast es nicht geschafft, eine Einheit zu bilden.
Sie haben aber immer öffentlich alle sehr von ihm geschwärmt. Jetzt wissen wir alle, dass das nicht zwingend 1:1 der Wahrheit entsprechen muss, aber ich hatte schon bei Spielern den Eindruck, dass sie glaubhaft sozusagen von ihm überzeugt war.
Vor allem als Mensch, als Typ. Ja. Die Kombination hat sehr gut funktioniert. Da haben sie auch harmoniert. Ich glaube auch, dass er bis zuletzt die Mannschaft hinter sich hatte. Die Szenen in Bologna waren, glaube ich, bezeichnend, wo Gyasi nach dem Elfmeter dann zu ihm gelaufen ist und mehrere Teile der Mannschaft dann auch dazugestoßen sind. Also da passte es schon. Es gab natürlich auch ein, zwei Spieler, die das völlig anders gesehen haben. Ich glaube, Marcel Sabitzer war mit seiner Rolle alles andere als zufrieden. Auch eine Donny Mahl mittlerweile schon weg. Ne? Also das ist schon so. Es war aber auch sehr emotional in der Nacht dann in Bologna, als man der Mannschaft mitgeteilt hat, es wird mit Nuri Sahin nicht weitergehen. Also da hat man schon gemerkt, es passt eigentlich noch, zumindest zwischenmenschlich. Und auch für Lars Ricken war es natürlich eine besondere Entscheidung. Ne?
Aber es war ein Spiegelbild der Dortmunder Situation dieser Elfmeter. In der Situation, so einen Elfmeter zu schießen, ist eine Frechheit. Ja, und das ist genau das, so denken die Spieler. Der sagt, ich mache jetzt den Panenka. Und wenn er reingeht...
Du meinst den Elfmeter in Bologna, ne?
Wenn er reingeht, Elfmeter, dann feiere ich mit dir, Trainer. Ja. Und wenn er nicht reingeht, Pech gehabt, dann verlierst du halt deinen Job. Ja. Und das ist genau das. Und was die Spieler sagen, ich bin ja immer sehr vorsichtig, weil die Spieler natürlich nichts öffentlich gegen den Trainer sagen können. Und haben sie wahrscheinlich auch keinen Grund, weil er ein herzensguter Kerl ist, der Nuri Sahin. Nur das sind auch die Spieler, die den Edin Terzic loshaben wollten oder nicht mehr haben wollten, nachdem er am 33. Spieltag Tabellenführer war und ein Jahr später im Champions-League-Finale war. Also es war der erfolgreichste Trainer der letzten 10 Jahre. Den wollten sie aus welchen Gründen nicht mehr haben letzten Sommer. Ja, das heißt, ich würde das mit Vorsicht genießen, was die Spieler über den Trainer sagen.
Ist dieser Kader überschätzt? Oder, anders formuliert, könnte ein anderer Trainer wirklich deutlich mehr rausholen? Also als Platz 10 oder 11, das unterstellen wir jetzt mal. Aber ist dieser Kader in Wahrheit nicht ganz so gut, wie er zum Teil vor der Saison gemacht wurde?
Ja, habe ich auch direkt gesagt. Und das kann ich auch begründen an den Positionen gleich, weil die sind alle manchmal doppelt, dreifach besetzt. Und wo sollen dann die Spieler hin, die vielleicht die Führungsspieler sein sollen, um Hierarchie zu haben? Weil Emre Can ist eigentlich der gesetzte Sechser gewesen, dass dann Felix Metscher super spielt, dass Sabitzer die Position einfordert, dass Brandt da spielen kann, dass Pascal Groß da spielen, der neue Einkauf, der ist jetzt rechter Verteidiger. Also es gibt schon eine Bewegung innerhalb der Mannschaft, wo du siehst, boah, das ist nicht perfekt gekauft. Und dann sind das alles Spieler auch mit Führungsansprüchen, die aber es nicht bewiesen haben. Und dann wird es doppelt schwer für Emre Can und Julian Brandt. Und dann für einen jungen Trainer diese Gesamtmengelage in den Griff zu bekommen, ist schwierig. Und trotzdem, wenn ich das wieder sagen darf, Sahin gewinnt das letzte Auswärtsspiel in Wolfsburg. Hättest du ihn danach entlassen? Ich glaube, das macht keinen Sinn. Und das erste Spiel gegen Leverkusen ist die ganze Abwehr ausgefallen. Ich war im Stadion. Also diese Situation war nicht ganz so einfach, Didi, um dann Sahin zu entlassen. Das ist mir ein bisschen zu einfach.
Das war der erste Sieg in der Bundesliga.
Nein, aber sie haben gewonnen vor Weihnachten auswärts.
Naja. Ja, also der Kader, es ist ja immer so, jetzt gehen alle auf den Sebastian Kehl los. Ich habe keinen gehört im Sommer und die Leute kommen dann immer um die Ecke nachher und sagen, der Kader ist nicht ausgeglichen zusammengestellt. Ja, der Simon Rolfes ist eine der heißesten Aktien, wenn es um Sportdirektoren geht, der Mann gegenüber auch, weil sie Spieler kaufen, die der Trainer besser macht. Und der das Beste aus denen rausholt. Wenn du Spieler holst, die waren im Champions-League-Finale. Ja, da war kein Liverpool, da war kein Bayern, da war kein Real Madrid schon, kein Juventus. Da waren die Dortmunder drin. Ja. Ja, dann holst du zwei Vizemeister mit Anton und mit Gyasi, die vorwegmarschiert sind in Stuttgart, die ganze Saison über. Dann holst du mit Bayern wahrscheinlich den interessantesten jungen Spieler, außerhalb denen, über die wir jede Woche sprechen. Ja. Dann holst du den Groß, ob man jetzt den Groß zurückholen muss aus England, lass ihn mal dahingestellt. Dann hast du mit Metscher praktisch noch einen Neuzugang. der letztes Jahr kaum gespielt hat. Also es kommen 5 Spieler dazu und du bist im Champions-League-Finale. Verlierst 2 wichtige Spiele in der Kabine, deren sportlicher Einfluss aber weniger geworden ist in den letzten Monaten mit Hummels und Reus. Ja, das ist natürlich auch immer eine Chance, dass da andere reinspringen. Und nochmal, natürlich, wenn es in der Führungsetage Probleme gibt, das wird irgendwann mal die Mannschaft belasten. Nur du brauchst einen Trainer, der das Maximale und das Beste aus den Spielern herausholt. Und das hat er vom ersten Tag an nicht geschafft. Das ist Fakt. Ja? Und jetzt kannst du natürlich sagen, hätte man hier noch einen Spieler holen können, muss man den holen. Aber wenn ich mir den Kader anschaue, ja, die sind nicht schlechter wie die Leverkusener. Ja, nur die sind wahrscheinlich schon wieder 15 oder 20 Punkte hinter den Leverkusenern. Und dann musst du halt schauen, woran das liegt.
Wie schätzt du den Kader ein?
Ich glaube, was Didi gesagt hat, finde ich interessant, weil sie schon versucht haben, wahrscheinlich auch diese Führungsspieler und selbst wenn sie dann Mats Hummels und Marco Reus hier und da weniger Spielzeit hatten, wobei doch noch viel auf dem Platz auch in der letzten Saison waren, mit Führungsspielern aus unserer Mannschaft auch, mit Waldemar Anton, mit Serhou Guirassy, zusätzliche Nationalspieler mit Groß aus England dazu zu holen. Ich glaube, die Idee dahinter schon, auch direkt Führungsspieler mit rein, die auch diese Rolle vielleicht mit ersetzen können. Die Idee dahinter ist schon nachvollziehbar, dass das manchmal länger dauert, als man sich das erhofft und wünscht. Auch das ist manchmal Teil des Geschäfts. Business,
ja.
Aber die Zeit kriegt man halt in Dortmund nicht. Da bin ich ja auch bei euch und das weißt du auch. Sebastian Hoeneß, angefangen in der Saison, wo du Letzter warst oder gerade noch die Relegation geschafft hast und ein Jahr später bist du Champions League. Und da hast du dann eben auch die Zeit, nach so einem schwachen Jahr dann reinzuwachsen. Die Zeit gibst du natürlich dann Nuri Sahin nicht. Da bin ich ja auch sofort bei euch. Nur, dann musst du die letzten 10 Jahre sehen, 9 Trainer, dann wird in Dortmund zu schnell der Trainer verschlissen. Da sind wir uns aber, glaube ich, auch alle einig, weil du kannst nur Kontinuität reinbekommen. Und da bin ich ja auch bei dir, wenn du dann Edin Terzic zurückholst und wirst dann in Anführungsstrichen nur Champions League Zweiter, ist es trotzdem immer noch okay. Und bis Fünfter in der Bundesliga, das reicht nicht. Die Gesamtauswertung sportlich muss dann schon auch noch erkennen, dass es Mannschaften mittlerweile wie Leverkusen, überragende Saison letztes Jahr, Stuttgart, Leipzig, die sind näher herangerückt an Dortmund, geschweige denn Eintracht Frankfurt. Also das ist auch ein Fakt. Und deswegen ist, glaube ich, der Druck so enorm, dass man noch nicht mal mehr ein Jahr übersteht als Trainer in Dortmund. Das ist natürlich, oder gerade so ein Jahr übersteht, das ist schon schwierig.
Kevin, warum ist diese Mannschaft, ich will nicht sagen untrainierbar, aber so schwer trainierbar? Haben die Spieler zu viel Einfluss?
Ich glaube, es geht bei Borussia Dortmund viel um dieses Thema satte Spieler. Also natürlich kann man Führungsspieler dazu holen, aber man hat, glaube ich, auch Spieler verpflichtet, die letzte Saison schon auf ihrem Peak waren. Ich glaube, die weiterzuentwickeln ist schwierig. Guirassy hat vorher bei anderen Clubs auch nicht unbedingt so herausragend funktioniert, wie er es dann in Stuttgart getan hat. Das ist dann manchmal auch eine Chemiefrage. Mhm. Und wenn du dann Typen hast, wie auch eine Marcel Sabitzer, der mit Bayern schon relativ viel gewonnen hat, auch Niklas Süle, ob die dich bei Borussia Dortmund in der Entwicklung weiterbringen, würde ich jetzt mal in Frage stellen. Also dieses Thema satt, wo sie ja früher auch einen Abstand von genommen haben und eigentlich ein ganz anderes Modell gefahren haben in Sachen, wir holen junge, hungrige Spieler, die sich bei uns entwickeln können. Also was hatten wir für tolle Namen in Dortmund, die dann zu großen Spielern gereift sind.
Bellingham, Haaland und so weiter.
Ich wollte sie gar nicht alle aufzählen, aber das fehlt mir jetzt gerade in diesem Kader. Klar, es gibt noch einen Jamie Gittens, aber dann war es das auch.
Ja, ich finde so von außen betrachtet, es fehlen so diese absoluten Leuchtturmspieler. Ne? Also das, was eben die eben genannten mal gewesen sind, die lächelt so versonnen.
Ja, nein, ich schaue gerade den Guirassy an. Der wurde ja geholt.
Genau, den hat man ja in die Position, ne?
Das ist der Leuchtturmspieler. Ja,
ist er das auf dem Platz für dich?
Nee, überhaupt nicht. Und er mag seine 8 oder 10 oder 12 Tore gemacht haben, aber mir macht er zu wenig. Ja, es ist natürlich die Frage, warum ist das so? Weil wenn ich habe den in Stuttgart gesehen und ich glaube, ein Trainer, der Labbadia war es, glaube ich, der hat seinen Job verloren, weil er von den 11 Spielen, wo er hier war, war Guirassy, glaube ich, 9 verletzt. Ja, und konnte nicht spielen, wenn ich mich da richtig erinnere. Und die Spieler wurden ja dafür geholt und ein Xhaka, haben die Leute auch gesagt, boah, ein Xhaka, ich habe den viel gesehen bei Asia. Ich dachte mir, boah, ich bin mir da nicht sicher. So was passiert, er ist das Herzstück dieser Mannschaft. Und das ist aber Sache oder Aufgabe des Trainers, dass er die Spieler so, dass er die Mannschaft so zusammenstellt und auch so stärkt. Ja? Ein Emre Can ist Kapitän, dann ist er verletzt, dann gewinnen sie 1-2 Mal, dann kommt er nicht direkt in die Mannschaft. Ein Kapitän muss spielen. Ja, das heißt, diese Personalie, dieses Problem hätte man erledigen können, indem man Kobel die Binde gibt, was ich gemacht hätte. Jetzt sagt der Schein vor 4 oder 6 Wochen gesagt, der Brand ist mein wichtigster Spieler. Jetzt spielt er das Endspiel in Bologna, spielt er gar nicht. Ja, also da wissen ja die Spieler, wissen, du musst die Leute stark machen. Ja? Und wenn die Leute, wenn du ihnen Verantwortung gibst, wenn du die Leute stark machst, dann werden sie dir das zurückbezahlen. Und das hat er, glaube ich, ja, von Tag 1 hat er das versäumt.
Das waren dann was? Sicherlich auch die letzten Patronen, die er noch schießen konnte in Bologna. Ne? Und Gian Brandt dann auf die Bank zu setzen, neben Führungsperson.
Wie nimmst du, ich versuche so neutral wie möglich zu formulieren, Gerassi bei Borussia Dortmund wahr?
Ja, also ich glaube schon, dass er dann nach wie vor eine wichtige Rolle auch im Sturmzentrum hat. Aber man sieht ihm hier und da schon auch Unzufriedenheit an auf dem Platz, glaube ich. Auch in der Körpersprache hatte ich die letzten Wochen hier und da den Eindruck, der natürlich aus einem letztjährigen Riesenlauf kommt, keine Frage. Jetzt auch mit großen Erwartungen dorthin gegangen ist und durch die großen Unruhen, den ausbleibenden Erfolg aktuell, das nagt an ihm. Ich glaube, das sieht man ihm auch an.
Interessant. Große Wellen geschlagen haben die Aussagen Ihres Freundes Matthias Sammer, der bei Prime nach dem Spiel in Bologna unter anderem davon sprach, dass man in einer sportlichen Nichtverfassung befindlich sei. Wie fandest du das?
Also ich kann erstmal alle Leute verstehen, weil ich auch seit 10 Jahren als Experte und Co-Kommentator arbeite. Wenn du für einen Verein arbeitest, ob extern oder intern, erstmal ist es schwierig, dort den Verein zu kritisieren. Ich würde vom Gefühl her aber sagen, weil er ja extern ist und auch lange dabei, wusste er genau, was er tut. Und dann fand ich ganz gut die letzte Patrone. Ich glaube, dass das auch ein wenig das Gefühl war von ihm selbst intern, vielleicht sogar abgesprochen. Und wie gesagt, das lege ich in die Runde, ohne mit jemand gesprochen zu haben, dass eben in der Öffentlichkeit Nuri sich ja scheint immer vor die Mannschaft gestellt hat und von Sebastian Kehl relativ wenig an Kritik öffentlich kam, in der Öffentlichkeit kam. Und jetzt Matthias natürlich, und da ist er so als Typ, das war er immer als Spieler und egal in welcher Funktion, dann schon den Finger in die Wunde legt. Gehen wir mal nicht auf die Härte ein der Aussage, weil da habe ich selber Schnappatmung gehabt. Das ist natürlich schwierig danach im nächsten Spiel. Aber gleichzeitig, wenn ich jetzt Spieler bin bei Dortmund, oh Christian, frag mal Didi, also wenn ich das höre von ihm, einen der wirklich anerkanntesten Experten, dürfen wir auch nicht vergessen, dann hätte ich zumindest erst mal gesagt, boah, da muss ich aber reagieren. Und ich habe eigentlich auch diese Reaktion gestern gesehen. Ich habe es nicht ganz so kritisch gesehen wie ihr. Das war bitter mit der roten Karte. Sonst,
Das haben wir erwähnt.
Ich wollte das aber noch mal sagen. Ja. Also die Reaktion war da. Also mit einem Mann weniger über 70 oder 75. Das ist schon sehr hart.
Hat möglicherweise oder haben die Aussagen von Sammer, lassen wir jetzt mal diese Rollenfrage jetzt weg. Selbst wenn er das gesagt hätte in einem Interview, wäre es schon eine sehr scharfe Wortwahl gewesen. Grundsätzlich freue ich mich immer, wenn Klartext gesprochen wird, aber hier kann man schon sagen, Nichtverfassung ist natürlich schon sehr kernig. Hat das die finale Entscheidung, sich von Schein zu trennen, beeinflusst oder hat das keine Rolle gespielt?
Nein, ich glaube, da ist man schon losgelöst gewesen von innerhalb des Clubs. Lars Ricken und auch Sportdirektor Sebastian Kehl haben ja vorher schon klar gesagt, wir brauchen Ergebnisse, wir brauchen Siege. Das ist in Bologna ausgeblieben. Ich glaube, Nuri wusste auch relativ schnell nach Schlusspfiff, wie es dann mit ihm weitergeht. Also in dem Fall dann gar nicht mehr. Man konnte es auch auf der Pressekonferenz merken. Ich war, glaube ich, der einzige deutsche Journalist, der da noch da saß und noch ein paar Fragen an ihn stellen konnte. Da war klar, die Zeit wird enden. Ich glaube, da wird Matthias Sammer jetzt nicht den entscheidenden Touch noch zu beigetragen haben.
Du hast, so habe ich dich zitiert, gesagt, in der Führungsetage herrsche mehr gegeneinander als miteinander. Darüber wird ja auch viel diskutiert. Vor allem das Verhältnis Kehl-Mislintat wird beäugt. Gestern bei uns am Mikro hat Sebastian Kehl das eher ausweichend beantwortet. Wie schätzt du das ein?
Dass er da ausweicht, wundert mich jetzt nicht, weil er eben komplett involviert ist in diese Thematik. Ja, Hans-Joachim Watzke hat eine Sprengstoffperson da reingebracht mit Sven Mislintat. Es war klar, dass es Reibung geben wird. Reibung kann auch was Positives erzeugen. In dem Fall ist es aber komplett nach hinten gegangen. Bereits im Sommer gab es Unstimmigkeiten über Transferfragen. Sie haben in unterschiedliche Richtungen gearbeitet. Dass sie miteinander nicht können, war vorher auch schon klar. Und dann hat sich das so durchgezogen in der gesamten Führungsriege bis jetzt. Also es hat ja schon angefangen mit Terzic. Die einen wollten mit ihm weitermachen, die anderen nicht. Und dann die Transferfragen, die ich gerade angesprochen habe. Dann aber jetzt auch in der weiteren Zusammenarbeit mit Nuri Sahin, wo es dann auch innerhalb des Clubs unterschiedliche Stimmen gab. Und jetzt sind wir an dem Punkt Wintertransfers und natürlich auch die Trainersuche. Wir sehen die Kandidaten im Hintergrund. Da muss Einigkeit herrschen. Und du kannst nicht in unterschiedliche Richtungen denken. Du hättest diesen Prozess eher anstoßen müssen. Und diese Unstimmigkeiten und dieses Gegeneinander, ich finde sogar, dass die Mannschaft sehr wohl, sehr schnell auch erreicht und auch einen Trainer und das in seiner Arbeit dann auch sehr belastet.
Ja, es ist ja, in der Bundesliga Spiele zu gewinnen, ist ja schwer genug. Ja, also wenn du in der Mannschaft, wenn du da zwei, drei Leute hast, die nicht in dieselbe Richtung marschieren wie alle anderen, dann ist es unheimlich schwer. Wenn du das jetzt und das will ich den Dortmunder nicht unterstellen, dass das der Fall ist, nur wenn du das in der Führungsriege hast. Ja, das gibt ja, die geben ja den Takt vor, was im Verein passiert. Ja, und ich verstehe nicht, was sie sich dabei gedacht haben, einen Kehl nicht zu informieren, eine Mislintat zu holen, der bei Arsenal diese Position begleitet hat, der dann bei Ajax war und der dann dem Sebastian Kehl untersteht, ja, als besserer Scout oder technischer Direktor oder was auch immer seine Position sein sollte. Er sollte eigentlich reporten an den Sebastian Kehl. Und du musst doch mit dem Mann mal sprechen, ob es dir irgendwie einen gemeinsamen Nenner gibt oder ob man da irgendwie zusammenkommt. Du hast ja oder sollte es ja eigentlich täglich miteinander zu tun haben. Der Grund, warum das nicht der Fall ist, dass sie täglich miteinander zu tun haben, weil sie es nicht wollen. Ja? Aber das hilft natürlich dem Verein nicht. Und du musst jetzt Entscheidungen treffen, was den Kader anbetrifft, was den Trainer auch anbetrifft. Und da musst du versuchen, oder da musst du natürlich intern musst du das kontrovers diskutieren, aber nach außen musst du mit einer Stimme sprechen. Nur wenn du gar nicht miteinander sprichst und wenn du da komplett, er war auch kein Freund von Nuri Sahin, der Mislint hat. Das hat er ja ziemlich schnell, hat er das auch klar gemacht. Und das bringt Unruhe, ja, weil du natürlich auch dem Trainer das Vertrauen geben musst, dass wenn er mal ein Spiel verliert, dass alle hinter ihm stehen. Und das hat er wahrscheinlich der Sahin auch nicht gespürt. Und deswegen hat man sich in eine Situation rein manövriert, die sie jetzt irgendwie lösen müssen. Ja. Aber das ist mit Sicherheit auch ein Problem der Dortmunder.
Bevor wir über die Trainerfrage sprechen, wird die Lösung in der Führungsetage so aussehen müssen geradezu, dass es dort auch Veränderungen gibt?
Das sogar schon auch gehört insgesamt aus dieser Gruppe der leitenden Funktion, dass wir bis Ende des Jahres nochmal über alles nachdenken müssen. Das ist aber erstmal schon kein gutes Zeichen, bin ich bei euch. Und ich würde noch einen Schritt tiefer gehen. Vor der Saison hatte eigentlich Sebastian Kehl gehofft, dass wenn der Vertrag ausläuft, dass er Sportvorstand wird. Um das nochmal klarzustellen, dann wird es Lars Ricken, der als Nachwuchsleiter dort sicherlich gute Arbeit geleistet hat, aber in so einer Führungsposition null Erfahrung hat. Das hat Hans-Joachim Watzke entschieden, der nach wie vor der Entscheider ist. Matthias Sammer ist ganz klar extern, hat natürlich viel Einfluss, aber wenn es darum geht, etwas durchzusetzen, bleibt er eben auch extern. Das darf man auch nicht vergessen. Und dann hole ich noch Mislintat dazu und habe mir das extra nochmal angeschaut, Leiter der Scouting-Abteilung und Kaderplaner. So, dann müssen die eigentlich miteinander zusammenarbeiten, aber die Voraussetzungen sind, ich will nicht sagen gleich null, aber extrem schwer.
Dafür müssen aber auch Hierarchien eingehalten werden. Und das ist dann eben der Punkt, der ja schon im Sommer problematisch war, dass man da ja in Bereichen gearbeitet hat, wo man nicht arbeiten sollte. Und dass das dem anderen dann sauer aufstößt, kann ich durchaus nachvollziehen.
Du meinst, Mislintat war aus den letzten Jahren daran gewöhnt, hierarchisch ein, zwei Sterne mehr zu haben.
Ja, natürlich. Und er strebt dieses Amt ja auch an. Also es ist ja bekannt. Es ist ja nicht nur so, dass das jetzt öffentlich gerade ausgetragen wird, sondern auch intern ist das hinterlegt. Er pocht auf diesen Posten Sportdirektor, das ist das, was er im Blick hat. Ich weiß nicht, ob dieses Ziel dann auf die Art und Weise verfolgt werden sollte, wie er es gerade tut.
Das heißt, es könnte sogar eine Konstellation eintreten, wo Mislintat sozusagen der Gewinner wäre, statt Kehl?
Aus meiner Blickrichtung nicht, nein. Also ich bin schon, er strebt das an, ja, keine Frage.
Aber, nicht,
aber ich glaube
so
nicht, dass das bei Borussia Dortmund kommt.
Wie harmonisch geht es bei euch zu?
Auch wir diskutieren kontrovers, ja, was die auch fordert in solchen Vereinen. Wichtig aber auch dabei ist genau das, dass du mit einer Meinung nach draußen gehst. Vor allem bei Clubs mit einer Strahlkraft wie der BVB, wie der VfB Stuttgart. Das wird nochmal anders wahrgenommen, ist despektierlich, aber in Wolfsburg, in Hoffenheim logischerweise, aber bei so einer Strahlkraft wie die großen Traditionsclubs, da gehören starke Persönlichkeiten an die Führung. Spitze, aber da muss miteinander gesprochen werden und das, was nach außen geht, muss in die eine Richtung gehen.
So, und jetzt natürlich noch die Königsfrage, die es zu lösen gilt. Wer soll jetzt Trainer werden und wenn ja, wie lange? Max, was meint das Netz?
Ja, also den einen Kandidaten, den einen Wunschtrainer, den gibt's nicht. Das hat unsere Befragung bei Instagram, skysport.de, ergeben. Wir gehen die Kandidaten mal durch, die wir Ihnen und euch an die Hand gegeben haben. 29% sind für Niko Kovac, 14% für Roger Schmidt, 21% und damit 21 zu viel aus Christian Gentners Sicht sind für Sebastian Hoeneß und 36% sind etwas nebulös für ein anderer. Also das ist tatsächlich die meistgeklickte Antwortmöglichkeit. Vielleicht verbirgt sich hinter diesen 36% auch häufig der Name Mike Tullberg. Wie komme ich da drauf? Diese Meinung hier, die liest man häufig. Vielleicht ist es die beste Variante, schreibt dieser User beispielsweise, sich die 4 bis 5 Millionen zu schenken, die man dann bis zum Sommer noch ausgeben müsste für einen Trainer und einfach mal mit Mike Tullberg weitermacht, weil ein großes Wunder könnte ein anderer Kandidat laut dieser Meinung, und das ist wirklich nicht die einzige, die ich gefunden habe, dazu auch nicht leisten.
Ja, aber es spricht irgendwie dagegen, dass es vorher ja nun auch mit den Leuten aus dem eigenen Stall, Terzic lassen wir, das haben wir jetzt besprochen, aber nicht zur allgemeinen vollsten Zufriedenheit gelaufen ist. Spannend ist ja jetzt überhaupt erstmal der grundsätzliche Ansatz. Suchst du nur einen bis Sommer und dann eine große Lösung? Suchst du den Feuerwehrmann? Könnte das dann Kovac sein? Eher nein, ne?
Genau, da sind wir an dem Problem angekommen bei Borussia Dortmund. Darüber herrscht keine Einigkeit in der Führungsriege. Also ich fand es sehr löblich, dass man bis zuletzt an Nuri Sahin geglaubt hat und ihm durchaus...
Man wollte auch selber nicht das Eingeständnis natürlich des Fehlers.
Das kommt dazu, aber als großer Club ist es dann noch naiv, teilweise sogar verantwortungslos, nicht zumindest schon mal darüber zu entscheiden, wie würden wir in einem Worst-Case-Szenario weitermachen.
Ja, das ist tatsächlich nicht passiert, ne?
Also wir sind jetzt 4, 5 Tage nach der Trennung. Die Namen erhärten sich nicht. Es gibt keinen genauen Plan, den man verfolgt. Und es ist aus dem Verein durchaus zu hören, dass der eine eben diese Interimslösung bis Saisonende verfolgt, andere aber auch schon deutlich größer denken und das Zukunftsmodell dann schon gerne fahren würden. Und wenn du 4, 5 Tage danach immer noch darüber diskutierst, zeigt das ja, dass man auf dieses Szenario nicht vorbereitet.
Ja, und es wäre ja auch, die Saison ist ja zu wertvoll und auch immer noch zu jung, um wirklich schon total ins Risiko zu gehen.
Es gibt ja auch noch jede Menge Chancen. Also der VfB Stuttgart steht natürlich davor, aber es sind 6 Punkte, die beiden Clubs dann trennen. Also Champions League ist ja jetzt nicht unerreichbar. Dementsprechend musst du eine Lösung finden, die dieses Ziel noch erreichen kann. Und Lars Ricken hat sich relativ deutlich geäußert, hat sich dahingestellt und hat gesagt, wir brauchen jetzt bei aller Emotionalität von Mike Tullberg auch einen externen Impuls. Und wenn ich mich so hinstelle nach der Trennung von Nuri Sahin, erwarte ich eigentlich in den nächsten 1, 2 Tagen dann auch eine Lösung.
Haben die Dortmunder sich schon gemeldet?
Nein, und davon gehen wir auch nicht aus. Also, nein.
Wie groß ist die Gefahr, dass Hoeneß geht? Also man könnte sich ja durchaus vorstellen, dass ihn das reizen würde, diesen großen Traditionsverein zur Altersstärke zurückzuführen.
Der VfB Stuttgart ist auch ein großer Traditionsverein. Ich glaube, der VfB Stuttgart ist auch sehr, sehr reizvoll. Und das sind die Signale, die wir in der Führungsriege auch mit Fabian Wohlgemuth, mit Alexander Werle, wenn wir mit Sebastian im täglichen Austausch sind, die klar dafür sprechen, dass er sich sehr, sehr wohl fühlt. Wir sprechen tagtäglich über den Kader, über die Zukunft auch über die Saison hinaus. Also es gibt keine Signale, dass es da Veränderungen geben könnte.
So geht's also auch. Ja. Gut, Kovac. Wäre das, wenn man sich gegen Tullberg entscheiden sollte, was mir immer noch der wahrscheinlichere Fall zu sein scheint, wäre Kovac unter welchen Umständen sinnvoll?
Erstmal klares Ja dazu, aber nicht als Feuerwehrmann. Dazu stehe ich ganz klar, begründe das nochmal. Wenn du ihn holst, musst du ihm natürlich auch ein bisschen Zukunft geben. Und er hat ja nun wirklich für die Gesamtsituation in Dortmund null mit zu tun. Jetzt die Kurve zu bekommen, in dieser Situation, und das konnte man auch sehen, die Mannschaft wackelt wirklich relativ schnell, das zu schaffen, das kannst du, ich sage jetzt mal, geh noch einen weiter, Jürgen Klopp würde Probleme bekommen, wo jeder sagt, der würde das schaffen. Also das ist eine ganz, ganz schwierige Situation als Trainer, jetzt die Kurve zu bekommen, mitten in der Saison. Und du bist ja auch ein bisschen weg, du musst ja auch erstmal alle noch kennenlernen. Und dann aber, wenn die Spieler wissen, er bleibt auf alle Fälle noch die nächste Saison, dann wissen alle, das muss funktionieren direkt Und somit gibst du auch dem Trainer die nötige Power, auch Entscheidungen zu treffen, die jetzt mal vielleicht ganz hart sind. Vielleicht auch mal einen Spieler auf die Tribüne setzen. Wie auch immer in Situationen im Training, das haben wir beide erlebt, dann sind plötzlich Spieler mal eben auch außen vor. Das ist ja sonst schwierig, wenn du nur Feuerwehrmann bist.
Aber ist er eine Persönlichkeit, der Borussia Dortmund über Jahre lang prägen kann? Das ist ja die Frage, die ich mir stelle. Er ist sicherlich jemand, der die Fitness, glaube ich, jetzt relativ schnell in den Griff bekommen könnte.
Das kann er nicht. Das kann er nicht. Siehst du, dass du bist kein Fußballer. Also das ist ganz wichtig. Du kannst nicht eine Mannschaft in der Saison fit machen, wenn du von Spiel zu Spiel. Da hast du eher Regeneration und musst sehen, dass alle Spieler fit bleiben und sich nicht noch mehr verletzen. Dafür hast du die Vorbereitung. Das ist falsch, die Aussage. Und der zweite Punkt ist...
Wieso ist das falsch?
Nee, nicht von dir, von ihm. Entschuldige. Weil das schaffst du nicht. Da ist es eher eine mentale Frage. Kriegst du die Spieler in die richtige Richtung?
Aber Kovac steht für Disziplin, für das, was man gelegentlich vermisst hat. Ne? Also der durch seine Art, die gelegentlich ans Autoritäre grenzt, jetzt im positiven Sinne, das könnte ja durchaus helfen. Also Didi war ja auch eigentlich immer der Meinung, dass den Dortmundern so ein starke erfahrener Hand. Haudegen fehlt.
Ne? Nee, ich glaube, die Mannschaft braucht eine starke Hand. Und da war der Erste, der mir einfiel, war Niko Kovac. Mit der Feuermann-Thematik. Mir wäre es zu heiß, jetzt einen Trainer für 2,5 oder 3,5 Jahre zu holen. Mhm. Weil das Ding so verfahren ist, es ist keine Garantie oder es gibt keine Garantie, dass egal wer kommt, ob das einer von denen da oben ist, dass es besser wird. Ja? Und du hast jetzt...
du kannst ja 1,5 Jahre machen.
Ja, aber selbst dann, Manchester United ist ein warnendes Beispiel. Amorim war die heißeste Aktie am Trainermarkt. Der kam dahin, der ist wahrscheinlich jetzt im Sommer wieder weg. Das heißt, wenn das jetzt so weitergeht bei Manchester United die nächsten Wochen, wird der im Sommer nicht mehr Trainer sein. Das heißt, wenn du jetzt einen hinholst für 2,5 oder 3,5 Jahre und du wirst zum Schluss 8. oder 10., was ja nicht ausgeschlossen ist, dann ist der im Sommer schon wieder angeschossen. Ja? Dann geht der angeschossen schon wieder in die neue Saison und dann nimmst du dir schon wieder irgendwo die Chance. Deswegen, ich würde einem Kovac oder wem auch immer, dem würde ich sagen, pass auf, Nico, du kommst bis Saisonende. Ja, wir schauen uns das an und dann machst du vielleicht eine Option, dass wenn er unter die ersten 4 oder 5 kommt, dann verlängert sich der Vertrag um 1 oder 2 Jahre. Aber mir wäre es jetzt viel zu riskant, einen Trainer holen, weil wie gesagt, du hast keine Garantie. Da würde ich lieber mit dem jetzigen Trainer erstmal weitermachen. Ob das dann eine Lösung ist bis Saisonende, das musst du dann von Spiel zu Spiel sehen. Ich würde schon gerne sehen, wenn ein erfahrener Trainer kommt, aber nicht über das Saisonende im Moment hinaus.
Abschließend ein Name, der durchaus auch mal den Ruf als Feuerwehrmann hatte, Felix Magath. Für 3 Monate?
Ich hätte nichts dagegen. Nee? Ich hätte nichts dagegen.
Warum nicht? Warum findest du das gut? Ich bringe den Namen ja auch nicht ohne Grund ins Spiel.
Weil sie genau das brauchen. Du brauchst Disziplin, da muss Zug in den Laden. Ja. Ja, und man hat die Spieler viel zu lange davonkommen lassen. Die haben nicht geleistet und haben gesagt, der Trainer muss weg. Und das ist jetzt 6 oder 7 oder 8 Mal passiert. Das ist passiert mit dem erfolgreichsten Trainer, den sie in den letzten 10 Jahre hatten. Ich hatte Spaß als Spieler, wenn ich Erfolg hatte. Ja. Mir war das sowas von egal, was der Trainer erzählt hat. Wenn wir Erfolg hatten, war alles gut. So, und dann haben die einen Trainer, der bringt sie ins Champions-League-Finale.
Terzic hatten wir jetzt. Nein, jetzt aber Felix.
Ja, die Spieler hatten in der Vergangenheit hatten die Spieler zu viel Macht. Man hat sie mit viel zu viel davonkommen lassen. Die Trainerfrage, das hat die Spieler nicht zu interessieren. Das sind Angestellte, das entscheidet der Vorstand oder der Sportvorstand, Sportdirektor, wer auch immer. Und ich glaube, was ein Magath machen würde, der würde da Zug reinbringen, der würde Disziplin reinbringen. Und egal, ob das läuft oder nicht, garantierst du bei keinem. Ich glaube, dass sie eine mental und charakterlich im Sommer eine bessere Mannschaft hätten wie jetzt.
Zustimmung?
Also ich habe ja Felix erlebt damals im Meisterjahr als Trainer. Und da hat das alles super funktioniert in Wolfsburg. Ich habe ja jemand hier, der das auch als Spieler erlebt hat. Und da hat es richtig wehgetan auch. Ich muss das aber trotzdem dann auch in Relation setzen. Die Mannschaft ist gerade mental wirklich in einer schwierigen Situation. Wenn jetzt ein Trainer kommt, wie Felix, der gnadenlos dazwischen haut, hast du eben genau auch nicht die Garantie, dass er die Kurve bekommt. Und dann ist er im Sommer auch wieder weg. Aber du hast natürlich ein Riesenthema, in dem Felix wieder zurückgeholt wird. Dann ist doch, deswegen bleibe ich ja dabei, trotzdem, dass der Trainer, der jetzt schon da ist, Mike Thulberg, jetzt nun mal in der Situation ist. Setzt du jetzt ihm Felix Magath vor die Nase, dann geht er natürlich wieder zurück ins nächste Glied. Aber dann hast du auch nicht die Garantie, dass du erfolgreich bist. ich persönlich schätze Felix Magath und weiß, was er geleistet hat. Das kannst du sogar noch besser beantworten.
Die Garantie hast du bei keinem, Steffen. Ja. Nur, was der Felix macht, wenn der da hingeht, der nimmt den ganzen Druck von der Mannschaft. Weil der sagt, wenn es nicht läuft, kommt ihr zu mir. Ja, und das ist natürlich was bei dem jetzigen Trainer, das ist Neuland für ihn. Ja, das ist was ganz was Neues, ist unheimlich schwer, in so eine Phase reinzugehen. Mhm. Aber was der Magath machen würde, wenn er da reingeht, der würde sagen, Männer, ich schütze euch, ihr müsst nur marschieren. Müsst nichts anderes machen. Ob die Mannschaft jetzt so unfit ist, wie es zusammen ist, würde ich mal dahingestellt lassen. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Nur, er würde den ganzen Druck wahrscheinlich vom ganzen Verein nehmen, weil er sagt, wenn es nicht läuft, dann kommt ihr alle zu mir. Und das ist, glaube ich, auch sehr viel wert.
Na, also ich sag, sollte es ein hierarchisches Problem geben, was ich nicht beurteilen kann, dann bin ich bei Didi, dann ist eine führende, eine härtere Hand sinnvoll. Ob das Felix Magath dann ist, der medial ja auch eine Riesenpräsenz da einnimmt in dem Konstrukt, wo wir gerade sagen, wo wir diskutiert haben, dass sich nicht hier und da immer ganz einig ist, wäre ich vorsichtig. Von dem her... Ja.
Du hast Erfolg mit ihm
gehabt. Ja, total.
Gut, jetzt haben wir, glaube ich, alle Facetten rund um Borussia Dortmund ausführlich beleuchtet. Und gleich sprechen wir über den VfB Stuttgart. Bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei Sky 90, die Fußballdebatte, und sprechen jetzt über den VfB Stuttgart, der sich grundsätzlich auf einem sehr, sehr guten Weg befindet, aber gestern in Mainz, Markus Götz, einen Rückschlag erlitt.
Es geht also auch ohne Johnny Burkhardt beim FSV Mainz 05, weil er es richtig gut gemacht hat. Nelson Weiper zum ersten Mal in der ersten Elf beim FSV Mainz 05 in dieser Saison. Er war so viel verletzt in den vergangenen eineinhalb Jahren. Sie warten schon länger auf seinen Durchbruch und jetzt ist er fit und jetzt ist er zur Stelle. Nach einer halben Stunde das 1:0 gegen den VfB. Eine starke Vorstellung von den Gastgebern. Enorm kampfstark, defensiv stark. Und verdientermaßen die Entscheidung dann in der 86. Minute durch Kassi. Der trifft zum 2:0. Der VfB Champions League ermüdet nach dem Auftritt unter der Woche in Bratislava. Fehlten die Körner. Und die allerletzte Konsequenz im Spiel nach vorne. Sie versucht es bis zum letzten Moment, aber auch Leveling scheiterte an Zentner. Fünfter Heimsieg in Folge für Mainz, das ist neuer Vereinsrekord.
Wir waren heute ganz klar unterlegen. Keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Wir waren heute einfach schlechter als Mainz. Mainz hat verdient gewonnen und so ist das. Ich kann ja nicht immer gewinnen.
Die ersten 28 Minuten hier in Mainz waren absolut okay, ja, absolut in Ordnung. Aber was wir danach gemacht haben, war zu wenig, um hier zurückzukommen. Ja, natürlich haben wir zweimal nicht gut ausgesehen bei den Chancen. Aber nochmal, das ist schon ein anspruchsvolles Auswärtsspiel, das wussten wir auch. Aber um hier wirklich was mitzunehmen, da musst du mehr machen ab der 28. Minute, wenn du zurückliegst.
Ja, die Aussagen des Trainers haben uns ja so schon so ein bisschen angedeutet, wo gestern die Probleme lagen. Warum hat der VfB seine Siegesserie 2025 nicht fortsetzen können?
Ja, ich glaube aus den genannten Gründen. Du brauchst in solchen Spielen auch eine Effektivität. Die hatten wir nicht. Wir hatten ein, zwei gute Möglichkeiten, bevor wir das Gegentor kassieren. Bis dahin war es für ein Auswärtsspiel in Mainz. Das Trainer hat es anspruchsvoll genannt, unangenehm. Auch andere Mannschaften hatten da schon große Probleme diese Saison. Das haben wir auch gemerkt. Und dann war es, ja, entweder war es die mentale Frische, wir waren nicht derart druckvoll nach dem Rückstand, um wirklich eine Drangphase entstehen zu lassen, um auch Dinge konsequent auszuspielen, wirklich Chancen zu kreieren. Das haben wir dieses Jahr häufig wesentlich besser gemacht. Gestern war es nicht der Fall. Das ärgert uns heute noch. Aufgrund der Anzahl der Spiele der letzten Wochen ist so ein Spiel vielleicht auch mal drin.
Hatte der ein oder andere Spieler vielleicht schon das Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain im Kopf?
Nein, das ist natürlich naheliegend, die Frage, aber da bin ich der absoluten Überzeugung, dass es nicht der Fall ist. Haben wir die letzten Wochen, Monate auch nie gehabt. Wir haben es immer geschafft, uns auf das jeweilige Spiel so zu fokussieren und hatten genügend Zeit von Bratislava, uns auch so zu erholen mit Mainz. Sehen die große Chance, uns da in der Tabelle aktuell auch festzusetzen. Deshalb, nein. Ich glaube nicht, dass Paris der Grund war für die schwächere Leistung gestern.
Würden Sie bei dem Spiel gegen Paris Saint-Germain auf Unentschieden tippen?
Tippen? Nein, ich weiß natürlich auch, worauf die Frage abzielt, aber auch wir sitzen hier als Sportler. Ich glaube, du kannst in so ein Spiel auch gar nicht gehen und zu sagen, ey, wir spielen das auf Unentschieden und versuchen das. Und das Spiel nimmt eine Dynamik. Da sind zwei Mannschaften, die auch ihre Ausgangsposition in der Tabelle, weil sie ja doch eine Auswirkung auf die Playoff-Auslosung hat, verbessern möchte. Deshalb werden wir auch, ich glaube, vor einer unglaublich tollen Atmosphäre, Kulisse dann am Mittwochabend alles in die Waagschale werfen, das Spiel zu gewinnen.
Hintergrund ist, dass beide Mannschaften die Playoffs erreichen würden, wenn es ein Unentschieden gäbe. Gleichzeitig muss man ja auch sagen, so Spiele gegen PSG, das ist ja das, wofür man dann irgendwie auch in die Champions League gekommen ist. Seid ihr da eigentlich auf den Geschmack gekommen?
internationaler Fußball an sich ist eine ganze Weile her in Stuttgart. Deshalb ist das eine großartige Geschichte. Die Entwicklung der letzten 18 Monate, die wir hinbekommen haben, die jetzt dort zumindest mal einen Zwischenschritt mit dem vermeintlichen Endspiel, zumindest in der Ligaphase der Champions League gegen Paris hat, die Möglichkeit noch zu haben, in die Playoffs reinzurutschen für ein Team, wie gesagt, das derart lang nicht mehr international gespielt hat. Großartig, und das ist sicherlich mittelfristig auch das Ziel des Clubs, in die Region wieder eine Hausnummer in Deutschland zu sein.
Der VfB hat ja durchaus wechselvolle Jahre hinter sich. In der jüngeren Vergangenheit zwei Abstiege, eine dann allerdings deutlich gewonnene Relegation. Warum ist wieder sportlicher Erfolg möglich geworden beim VfB? Kann man das an irgendetwas, an Personen oder an inhaltlichen Vorgängen festmachen?
Ja, an Personen schwierig. Natürlich steht Sebastian Hoeneß auch mit dem Einstieg von ihm im April 2023 für eine gewisse Wende in der sportlichen Nachbetrachtung. Die Relegation, beziehungsweise vor den Relegationsspielen gegen Hamburg ging es schon in die Richtung, dass es sich stabilisiert hatte. Wir haben dann, in der Sommertransferperiode versucht, Spieler dazu zu gewinnen, auch einen Charakter in der Mannschaft zu entwickeln, mit Spielern, die sich weiterentwickeln können, die aber auch schon mal nachgewiesen haben, auf dem Niveau spielen zu können und Leistung zu bringen.
Das heißt, da achtet ihr drauf. Wir haben das jetzt eben bei Dortmund gehört. Das ist jetzt auch immer gemein, weil das natürlich irgendwo auch immer an den Ergebnissen der Aktualität gemessen wird. Aber ihr habt darauf geachtet, Spieler zu holen, die Hunger haben, aber nicht gänzlich unerfahren sind.
So war die Idee. Also einfach eine Stabilität in diese Mannschaft auch zu bekommen. Aufgrund finanzieller Themen, wo wir auch Abgänge zwangsläufig hatten, Sosa, Mavropanos, Endo dann auch im Sommer, Spieler dazu zu gewinnen, die diese Rollen ausfüllen können, und dadurch, dass eben auch hierarchische Plätze frei wurden, dass in die andere rein mussten. Und das hat bei uns gut funktioniert, da können wir uns jetzt alle auf die Schulter klopfen im Nachhinein. Das war natürlich nicht vorherzusehen, dass wir die punktebeste Saison aller Zeiten mit dem VfB Stuttgart spielen und die Vizemeisterschaft holen.
Ist der VfB jetzt in näherer Zukunft natürlicher Champions League Teilnehmer?
Ganz so hoch würde ich nicht greifen, auch in Christians Sinne, weil wenn du diesen Druck erhöhst mit dem sportlichen Erfolg, wird es natürlich auch etwas schwieriger für die ganzen Entscheidungen, wenn du wieder die besten Spieler verlierst, wen holst du, das ist harte Arbeit. Und gleichzeitig würde ich aber dann nochmal Sebastian Hoeneß hervorheben, weil das ist natürlich genau der Unterschied zu Dortmund zum Beispiel. Du hast jetzt da eine Entscheidung getroffen damals im Abstiegskampf, Jung ihnen diese Aufgabe zu geben, und gleichzeitig schafft er es eben auch, diese Spieler, die ihr aussucht, ranzuführen ans Top-Niveau in der Bundesliga und sogar international in der Champions League jetzt die Kurve zu bekommen. Das muss einfach ganz klar gesagt werden, dass da der Trainer der Schlüssel ist. Und wenn ich dann Fabian Burgumuth und Christian hier an meiner Seite sehe, dass da diese sportliche Achse zu dritt, gibt natürlich immer noch ein paar mehr, aber die erstmal funktioniert, ist immer ein sehr gutes Zeichen. Und mit dem VfB ist zu rechnen. Also international die nächsten Jahre bin ich mir relativ sicher, dass immer unter die ersten sieben kommen.
Ich würde das Thema noch ein bisschen größer aufmachen. Ich glaube, dieser Punkt Charaktere in der Mannschaft ist extrem wichtig. Was dem VfB Stuttgart gelungen ist, ist, eine Mannschaft zu bilden von Position 1 bis 18, 19, am Ende dann wahrscheinlich auch 24. Egal, wen sie auf den Platz schicken, so hat man zumindest gerade das Gefühl, sie fighten füreinander, sie freuen sich miteinander. Und wir sprechen genau von miteinander und nicht gegeneinander, innerhalb der Mannschaft, innerhalb des Vereins, innerhalb aller Strukturen.
Ja, du brauchst eine Achse. Das hat sich in den letzten 30 Jahren nicht geändert. Sie haben einen hervorragenden Torwart, hatten zwei sehr gute Innenverteidiger, die sie verloren haben. Chabot hat es wunderbar gemacht, habe ich ihm ehrlich gesagt nicht so zugetraut. Dann hast du möglicherweise das beste Mittelfeldpärchen mit Stiller und Karasor. Also die brauchen sie vor keinem verstecken. Dann hast du Mio, der jetzt den Sommer ja durchgespielt hat mit der Olympiade, der jetzt etwas ruhiger war die letzten Wochen, ist ein herausragender Spieler. Und dann hast drei hervorragende Stürmer, weil du kannst natürlich links, außen oder rechts, du kannst immer mal einen Spieler wechseln. Wenn du die Achse, wenn da steht und ein Stiller und ein Karasor sind kaum verletzt, ein Jabot hat das gemacht, ein alter Kill kommt jetzt wieder, haben dann auch einen Sagadu noch verloren, was man auch nicht vergessen, auf dem Ende noch verloren. Aber sie schaffen es einfach da mit dieser Achse, die gibt den Weg vor. Und wenn du diese Spieler hast, ein Stiller Karasor, auf die kannst du immer verlassen. Das heißt, die sind immer vom Niveau, von der Leistung sind die immer hier. Ja? Und dann gibt dir das natürlich Stabilität. Und dann kannst du natürlich mal so ein Spiel verloren. In Mainz, das ist anderen auch passiert. Aber
der Start war nicht so gut von Stuttgart. Ja, nicht vergessen, die haben schon eine Schwächephase überstanden. Ja, die Innenverteidigung verloren, Rojo und Chabot. Die mussten erst mal sich auch diese Position erarbeiten und die waren nicht hoch in der Hierarchie.
Aber du musst natürlich auch schauen, was die Erwartungen sind. Du darfst nicht vergessen, dass die ein Jahr vorher fast abgestiegen wären. Ja, dann wären die Vizemeister und jetzt kannst du natürlich nicht erwarten, dass die wieder unter die ersten vier kommen. Ja, ich glaube, dass sie eine gute Chance haben. Ich habe im Winter jetzt gesagt, sie wären die Mannschaft der Rückrunde. Deswegen hätte ich ihnen gewünscht, dass sie zumindest einen Punkt holen gestern. Aber wie gesagt, was der Verein macht, was ein Hoeneß da macht, mit den ganzen Abgängen, die sie haben, immer wieder Transferüberschüsse zu haben, das ist herausragend. Und es macht unheimlich Spaß, ihnen zuzuschauen. Und das war lange nicht so.
Max, wird denn die potenzielle Mannschaft der Rückrunde nach Meinung der User und Userinnen die Champions League erreichen?
Der BVB-Trainerumfrage konnten wir nicht wirklich Klarheit schaffen. Anders sieht es bei der VfB-Frage aus. Schafft es der VfB in die Playoffs der Champions League? 77%, eine große Mehrheit von euch, von Ihnen da draußen, sagt ja. Die Abstimmung läuft natürlich noch, gerne mal auf der Instagram-Seite von skysport.de nachschauen. Und ich habe die Tabelle, sie ist ja etwas größer, etwas opulenter als in den Vorjahren, mal rausgesucht. So sieht es aktuell aus. 1 bis 36 und da wird es an der Position 24, 25 nochmal deutlich, wie knapp es ist für die Stuttgarter mit 10 Punkten. Punktgleich mit dem Gegner, mit Paris. Ihr habt schon angesprochen, über dem Strich, unter dem Strich aktuell Man City. Also auch von den Citizens von Pep Guardiola wird der VfB noch gejagt, von Dynamo Zagreb auch. Man könnte jetzt ausrechnen, bei 18 Spielen, die am Mittwoch parallel stattfinden, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist. Das habe ich mir gespart. Zum Glück gibt es die KI inzwischen. Und die hat ausgerechnet, dass die Wahrscheinlichkeit auf ein Weiterkommen von Stuttgart in die Playoffs bei 65,7% liegt. Knapp 2% höher als die von Manchester City. Deckt sich das, Christian, mit den Berechnungen, die in Stuttgart angestellt wurden?
Ja, mit den Wahrscheinlichkeiten. Ich glaube, wir hatten damals bei der Auslosung, hieß es schon, dass 8 respektive 9 Punkte müssten reichen, um die ersten 24 zu erreichen. Jetzt haben wir 10 und gehen davon aus, dass die möglicherweise nicht reichen. Also Wahrscheinlichkeiten, ja.
Noch entscheidet die KI nicht, was auf dem Fußballplatz passiert. Also der Erfolg ist eine tolle Sache, aber er schafft natürlich auch Begehrlichkeiten. Wir haben über Hoeneß schon gesprochen. Und vielleicht noch mal einmal die Nachfrage, können Sie es in irgendeiner Form in Prozenten ausdrücken oder gehen Sie tatsächlich einfach davon aus, dass er auch über die laufende Saison hinaus Ihr Trainer sein wird? Ja.
Zum aktuellen Stand gehen wir absolut davon aus, dass es so der Fall ist. Wie gesagt, wir arbeiten sehr, sehr eng zusammen. Wir sehen, mit wie viel Leidenschaft Sebastian da Tag für Tag am Trainingsgelände steht, sich Gedanken macht über alles. Und das, wie gesagt, auch die Gedanken gehen schon über die Saison hinaus. Wir sind natürlich auch schon in der Sommervorbereitungsplanung etc. Also von unserer Seite aus, ohne Prozentzahl da anzugeben, aber gehen wir schwer davon aus, dass wir in derselben Konstellation auch die kommende Saison bestreiten.
Wie lange werden Sie Stiller an den VfB binden können, der ja auch einen großen Markt hat?
Ja, auch mit Angelo sind wir tatsächlich aktuell auch in Gesprächen schon auch vorzeitig den Vertrag zu verlängern, ohne da eine Tendenz abgeben zu können und zu wollen. Bei Angelo ist es einfach, dass er eine herausragende Entwicklung...
Aktuell 2027,
genau, ne? Hat ja noch bis 2027 auch Vertrag, aber aufgrund seiner herausragenden Leistungen ist es natürlich dann auch in unserem Interesse, in seinem Interesse, das Paket ein Stück weit zu verändern und da, wie gesagt, sind wir im Austausch und vorsichtig optimistisch.
Versuchen Sie, Nübel irgendwann fest zu verpflichten, der ja aktuell auf Leihbasis bei Ihnen spielt?
Ja, und das ist der aktuelle Stand und mit dem planen wir auch. Auch da sind wir nicht die Einzigen, die mit am Tisch sitzen. Das ist nicht in unserer eigenen Hand. Ich glaube, der Alex hat eine großartige Entwicklung, nicht nur persönlich für sich selber, sondern auch einen großartigen Impact bei uns in der Mannschaft. Der Alex hat nicht nur aufgrund seiner sportlichen Leistung, die ihn jetzt zur Nummer 1 anderthalb in der Nationalmannschaft, wie wir diskutiert haben, die letzten Monate, glaube ich, gemacht hat. Aber einfach auch mit seinem Mix aus einer lockeren Art, die er in unsere Kabine bringt und trotzdem, wie gesagt, die Ausstrahlung, die er hat, sein fußballerisches Können, einen großen Mehrwert.
Also Sie würden es begrüßen, wenn Nübel der Torhüter der kommenden Jahre geradezu wäre. Mein Eindruck ist, das passt irgendwie zwischen ihm und dem VfB.
Genau, Alexander Nübel passt hervorragend zum VfB Stuttgart. Wie gesagt, wir sitzen da zum einen nicht allein am Schalthebel.
Auf dem Driver-Seat.
Auf dem Driver-Seat, genau. Und haben tatsächlich auch aufstrebende Talente im Torhüterbereich in unserem Nachwuchs, beziehungsweise in der U21 und in der U19 auch. Also in der Torwartposition haben wir insgesamt, glaube ich, gerade eine gute Konstellation in Stuttgart.
Wenn wir Sie hier im Studio haben, dann bietet es sich natürlich auch einmal an, über Ihre große Karriere zu sprechen. Weit über 400 Bundesligaspiele oder weit über? Ja, schon, ne?
Ich glaube, ein bisschen drüber.
Ja, ein bisschen drüber schon, ne? Zweimal Meister und so weiter. Wer war der verrückteste Trainer?
Oh, ich weiß nicht, ob verrückt ein richtiger Ausdruck für einen Trainer ist. Ich glaube, ein Trainer ist immer wichtig, in welcher Karrierephase du ihn hattest. Beispielsweise vorhin hatten wir von Felix Magath gesprochen. Ich war 21, 22 Jahre alt, als ich Felix Magath als meinen Trainer hatte. Und das war eine harte Schule. Aber ich war körperlich alles zu leisten imstande, zum Glück. Und das hat mich definitiv auf ein anderes Level gebracht und uns in der erfolgreichen Zeit in Wolfsburg auf ein großartiges Level.
Da gab es auch mal einen legendären Spaziergang.
Ja, tatsächlich. Der war als Spaziergang angekündigt, als ein freier Nachmittag im Trainingslager. Frei in dem Sinn, kein Platztraining. Und dann sind wir losmarschiert, gewandert war es dann letztendlich auf mehrere Höhenmeter. Warst du da dabei, Steffen? Nein, da warst du nicht dabei.
Da habe ich Glück gehabt.
Nein, aber wir sind da innerhalb knapp unter 2 Stunden hochmarschiert, wo im ersten Schild unten stand, dass man 5 Stunden für die Wanderung bräuchte. Sind da etwas unterzuckert oben angekommen. Der Graphit ist von der Bergwacht abgeholt worden, weil er kollabiert wurde. Kurios, aber hat uns im Endeffekt nicht geschadet.
Ich sehe Julio Brandt schon auf dem Berg dann demnächst.
Ja, genau. War das vor der Meistersaison?
Ich weiß nicht, ob das in der Meistersaison oder im Jahr davor war. Ja. Das ist
Grundstein gelegt.
Definitiv der Grundstein gelegt, ja.
Und die Spieler sagen einem immer, ja, in der aktiven Zeit hat man gar keine Möglichkeit, alles zu reflektieren und so weiter. Haben Sie die Chance mal gehabt? Bei Ihnen war ja der Übergang ja sehr nahtlos im Grunde. Und trotzdem denkt man mal so über die schöne Zeit nach. Geht man nochmal so spezielle Momente durch oder läuft es jetzt einfach schon wieder so weiter?
Ja, tatsächlich hat der Alltag einen sehr, sehr schnell wieder eingeholt. Das kommt dann mal sporadisch, wenn du mit ehemaligen Mitspielern, die dann dieselbe Zeit und denselben Blickwinkel haben eben nur deine Mannschaftskameraden, die mit dir in der Kabine saßen, die Besprechung genauso wahrgenommen haben wie du. Das kannst du jedem anderen im Privatleben erzählen, aber die spüren das natürlich nicht so, wie das damals dann war. Da gibt es Momente, wo du reflektierst, aber nicht in der Gesamtheit. Das habe ich bislang nicht wirklich geschafft und fehlt mir jetzt aber auch nicht.
Haben Sie einen Karriereplan?
Nein, nicht konkret. Ich glaube, das habe ich in meiner Spielerkarriere gelernt, dass das schwierig bis nahezu unmöglich ist, einen fixen Plan. Dafür sind zu viele Faktoren, die du nicht selber beeinflussen kannst, auch mit abhängig. Mir macht es unheimlich Spaß, im Fußball zu arbeiten. Ich bilde mir ein, dass ich ab und zu mithelfen kann, Dinge zu verändern, zu beeinflussen. Deshalb, ja, kann ich mir vorstellen, dass ich das noch eine ganze Weile mache.
Das klingt gut. Und wir sprechen gleich über die Bayern. Da gibt es auch spannende Vertragsfragen. Weiterhin und immer noch. Weiß-Kern90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei Weiß-Kern90, die Fußballdebatte. Und bevor wir über die Bayern sprechen, noch eine Personalie. Christian, Für mich so ein Beispiel für die Entwicklungsfähigkeiten beim VfB ist Woltemar, den Sie von Werder Bremen geholt haben. Überrascht Sie geradezu, wie er sich entwickelt hat?
Überraschend nicht. Also wir hatten natürlich schon eine Idee, als wir den Nick dazu geholt haben. Die Entwicklung ist vielleicht ein Stück schneller eingetreten, als wir uns das erhofft und gewünscht haben. Das ist toll, weil der Nick ein großartiger Charakter ist, sehr, sehr beliebt innerhalb der Mannschaft, sehr natürlich geblieben und die letzten Wochen, Monate unglaubliche Schritte gemacht.
So ein besonderer Spieler, ne? Mit der Körpergröße dennoch beweglich. Total.
Genau, und mittlerweile auch wirklich Sturmspitze spielen kann. Auch das war ein Entwicklungsprozess, mit dem Sebastian und das Trainerteam intensiv mit ihm gearbeitet hatten die letzten Monate. Ist ein unheimlich variabler Offensivspieler. Sicherlich auch mal Thema für nicht nur die U21, sondern möglicherweise für irgendwann mal eine nächste Stufe.
Also die A-Nationalmannschaft. Freiburg gegen Bayern. Die Bayern mussten eine Reaktion zeigen nach der Niederlage in Rotterdam. Kai Dittmann.
Reaktion geglückt. Die Bayern gewinnen nach der Niederlage in Rotterdam mit 2:1 in Freiburg, auch weil sie Bundesliga-Geschichte geschrieben haben. In der 15. Minute das erste Tor, das ein Engländer vorbereitet und ein Engländer abschließt. Dyer auf Kane, der trifft nach 64 Tagen mal wieder aus dem Spiel heraus. Die Münchner waren vorne. Ein Spiel, in dem es wenig Abschlüsse gab, war relativ ausgeglichen. Nächste spektakuläre Aktion erst im Durchgang 2, die 54. Eckball Kimmich, der Ball ist im Tor und es gab zwei Fragen. Erstens war Kim dran und zweitens war es ein Foul von Kim. Zweitens, nein, kein Foul. Erstens auch nein, das ist ein Eigentor von Arthur Bolo. Aber Freiburg zeigte Moral, als bei Bayern die Kräfte nachließen, kommt der Eckball von Doan. Ginter ist da, das 1:2. Es wurde dann noch ein bisschen hektisch. Die Bayern brachten aber das 2:1 am Ende ins Ziel für den Rekordmeister in der Bundesliga im vierten Spiel. Der vierte Sieg in diesem Jahr.
Es war schon sehr, sehr viel Mentalität. Wir hatten sicherlich Spiele, in denen wir schon besser gespielt haben, fußballerisch, technisch. Aber der Sieg heute, der tut uns schon gut. Vor allem auch die Art und Weise, wie wir heute gewonnen haben. Das war schon ganz geil, so zu gewinnen.
Ja, die sind Tabelle Zweite zu Hause und obwohl man immer dieses Druck hat, wenn man Bayern ist, wir müssen immer gewinnen, trotzdem wussten wir, dass das wird nicht so einfach, nicht so leicht und dann sind wir sehr, sehr zufrieden mit diesem Sieg und obwohl wir gekämpft haben, haben wir auch keine große Chance weggegeben und auch verdient gewonnen, aber es war schon ein Streit und es war vielleicht nicht ästhetisch unser bestes Spiel. Aber haben wir schon so oft gemacht, wo wir gut gespielt haben. Und jetzt bin ich sehr zufrieden mit diesem Sieg.
In der Liga die Bayern souverän durch den Ausrutscher in Anführungszeichen von Bayer Leverkusen jetzt mit 6 Punkten Vorsprung. Die Diskussion, die Kimmich angestoßen hat, ist interessant. Wir sind kein Spitzenteam, hat er gesagt, international. Hat er recht?
Er hat recht. Die Tabelle in der Champions League lügt nicht. Ich glaube, sie haben 3 von 7 Spielen verloren. Das ist nicht der Anspruch des FC Bayern München. Da müssen sie sich fangen. Trotzdem in der Liga sind sie wieder an dem Punkt, dass sie dominieren, sind weit jetzt auch dann vor Borussia Dortmund. Da müssen wir gar nicht drüber sprechen, aber natürlich auch vor den direkten Verfolgern. Also da funktioniert es ja.
Wie siehst du es, Didi?
Ja, sie haben gegen Mannschaften verloren. Abgesehen von Barcelona ist wahrscheinlich keiner in der internationalen Spitzenklasse angesiedelt. Ja, und wenn du ihn bei Feyenoord 3-0 verlierst, wo der Trainer kurz vorm Abschuss steht, dann den Job behalten darf, weil er die Bayern geschlagen hat, dann ist das natürlich ist wahrscheinlich nicht das, was man bei den Bayern erwartet. Ich glaube nach wie vor, dass sie eine sehr gute Mannschaft haben. Sie werden jetzt wahrscheinlich den Weg über die Playoffs gehen müssen. Die Dortmunder spielen da wahrscheinlich auch eine Rolle, weil ich glaube, das ist Grundvoraussetzung, dass sie vor die Dortmunder kommen, wenn sie noch unter die ersten 8 kommen wollen. Sie sind, glaube ich, 2 Tore oder 3 Tore dahinter. Und wenn man sieht mit der Tabelle Paris, Manchester City, da, und dann kann es sein, dass du gegen Großen spielst. Also da müssen sie, die zwei Spiele sind dann vor und nach Leverkusen, was natürlich auch nicht hilft.
Also da ist Gefahr im Verzug.
Ja, natürlich ist Gefahr im Verzug, weil du gegen City oder gegen Paris kannst du immer ausscheiden. Also das
oder
ist
gegen
auch,
VfB.
Ist auch keine Schande, sage ich jetzt mal. Das ist ein Spiel auf Augenhöhe, da wird die Tagesform dann über die zwei Spiele entscheiden. Gestern, das war souverän, muss man sagen, auch wenn der Arthur Bolo bei beiden Toren etwas mitgeholfen hat, aber ich habe die Bayern noch nie so jubeln sehen. Also ich habe sie so jubeln sehen in Dortmund, in Leverkusen, in Stuttgart vielleicht, wenn sie mal gewonnen haben. Aber in Freiburg, da die ganze Mannschaft aufeinander. Ich glaube nicht, dass sie zu dem Zeitpunkt schon das Ergebnis aus Leipzig kannten. Und da haben wir schon gesehen, was es ihnen bedeutet hat gestern.
Also ich glaube, ich muss mal schwierig die Balance jetzt zu finden, weil ich habe die Bayern schon richtig stark spielen sehen, habe aber auch immer gesagt, die sind bei weitem noch nicht so in Topform oder so gut insgesamt, gerade auch gegen den Ball wie unter Guardiola, wo sie ja wunderbares Gegenpressing auch relativ hoch gespielt haben. Und gleichzeitig aber diese Spiele Villa und Feyenoord, die waren ja ähnlich. Mhm. Der Gegner ist der klare Außenseiter zu Hause, zieht sich total tief zurück, baut da wirklich auch, parkt fast den Bus und hat eben schnelle Umschaltmomente über schnelle Spieler. Das ist der Weg, den Bayern auch gefährlich zu werden. Ich glaube, Stuttgart würde auch nicht viele Dinge anders machen, weil sie einfach im Ballbesitz richtig guten Fußball spielen können. Und deswegen war es so wichtig, jetzt gegen Freiburg mal ein Spiel zu gewinnen, wo du gar nicht so Qualität zeigst im Ballbesitz, sondern einfach auf Ergebnis, effektiv. Und das macht die Bayern gefährlich. Also ich würde sie Stand heute nicht ausschließen, dass sie ganz weit kommen in der Champions League.
Es gibt eine neue Personalie. Wir haben ja da, oder werden gleich noch kurz auch über die Vertragspoker sprechen. Und die Bayern scheinen in einem Fall jetzt Max Vollzug melden zu können.
So ist es. Der potenzielle Neuzugang hat auf jeden Fall schon Münchner Boden betreten, ist heute um 16:45 gelandet und man hat sich dort bedient, wo man eigentlich sonst nicht jagt an Bayern Stelle, in der zweiten Liga beim 1. FC Köln. Jonas Urbich, der U21-Nationaltorhüter, 21 Jahre alt, wird schon im Winter zum Rekordmeister wechseln, ist ein Riesentalent, allerdings wird er da bei den Bayern Platz nehmen, wo er auch zuletzt beim FC saß, nämlich auf der Bank. Nach schwierigem Saisonstart ist nämlich Marvin Schwäbe für ihn wieder ins Kölner Tor gerutscht. Nichtsdestotrotz oft als zukünftiger Nationaltorhüter bezeichnet. Riesentalent, aber ist schon interessant. Die Payroll der Torhüter jetzt Neuer, Ulreich, Nübel, Peretz und jetzt auch noch Urbich.
Ja, und die Frage auch, die macht es eigentlich für den Spieler Sinn, der sich in diesem Alter auf die Bank setzt. Und das wird sich ja nicht ändern, solange Neuer spielt. Und kein Mensch weiß, wie lange das der Fall sein wird.
Also wenn die Bayern rufen, ist es schwer, Nein zu sagen. Das ist einmal das Erste. Torwart kann natürlich nur einer spielen. Neuer wird zu 99% noch ein Jahr weiterspielen. Nur wenn er jetzt auf der Bank sitzt, 18 Monate. Oder ist er ja nicht gesagt, dass er auf der Bank sitzt. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, die Chance ist wahrscheinlich, die geht gegen null, dass die den als ersten Torwart reinstellen. Sollte Neuer nächstes Jahr aufhören. Deswegen weiß ich jetzt nicht, was er für eine Planung hat. Er den Fürth hat er sehr gut gehalten, muss man sagen. Ich glaube, das ist ein herausragender junger Torwart. Aber der muss natürlich spielen, weil wenn er jetzt 18 Monate nicht spielt, mindestens, dann ist es natürlich schwer. Durchs Spielen wirst du erfahrener, durchs Training wirst du besser. Nur du musst natürlich als Torwart diese Verantwortung, diese Situationen, da musst du spielen dafür. Ja, und du kannst einmal 6 Monate auf der Bank sitzen, aber dann sollte er schon wieder spielen. Er ist noch sehr jung. Und deswegen weiß ich jetzt auch nicht, was die Bayern mit ihm vorhaben und was der Torwart.
Die saloppe Frage ist, warum holen die Bayern die Nummer 2 eines Zweitligisten? Talent hin oder her?
Ja, sie haben auch einen Bischof geholt. Also ich verstehe den Verein. Weil der natürlich, den kannst du nach einem Jahr für viel Geld möglicherweise verkaufen. Nur du hast einen Musiala hier, du hast einen Wanner, der wahrscheinlich zurückkommt. Also ich weiß nicht, was sie mit einem Bischof wollen. Und du hast ja das Beispiel jetzt mit Tell, mit dem furchtbar umgegangen wird. Ja, also was sie mit Tell machen, das ist ja nicht korrekt. Und das wäre für mich als junger Spieler, nochmal, es ist sehr schwer, den Bayern abzusagen. Aber das wäre schon warnendes Beispiel. Tell kam als der beste junge Stürmer Europas nach München.
Aber inwiefern ist der Umgang nicht korrekt?
Naja, sie haben erstmal spielt er kaum. Ja. Ob das Gründe hat oder nicht, weiß ich nicht. Nur man hat vor 4 Wochen ein Meeting mit ihm und sagt, wir haben jetzt einen Plan, wir wollen nicht, dass er geht. Dann erfahren die Bayern oder der Max Eberl eine Woche später, dass der Kunku zu haben ist. Ja, dann wollen sie den Tell nach England schicken, um den Kunku zu bekommen. Wo sie eine Woche vorher oder 10 Tage vorher sagen, wir haben einen Plan, wir leihen ihn nicht her. Und auf einmal soll er gehen. Und jetzt brauchst du ein Tor unter der Woche in Rotterdam. 5 Wechsel, wer kommt nicht rein? Tell. Gestern 5 Wechsel, wer kommt nicht rein? Tell. Das heißt, du kannst mit so einem Spieler nicht umgehen. Der ist noch 19, der wird erst 20 Jahre. Der ist jetzt 2 Jahre her, kam, glaube ich, für 30 Millionen. Der Marktwert hat sich wahrscheinlich gedrittelt oder geviertelt in der Zeit. Und er war zu der Zeit, als er kam, war er wahrscheinlich höher gehandelt oder geratet als ein Ekitike. Wenn du dir schaust, wo ein Ekitike jetzt ist und wo er ist, dann muss man sich als junger Spieler schon zweimal überlegen, ob man nach München kommt.
Glaubst du, dass die Bayern die Vertragsverlängerung vor allem mit Kimmich und Musiala hinbekommen?
Ja, ich glaube, da spricht schon viel Überzeugung auch aus Max Eberl. Das, was man jetzt so in den letzten Tagen und Wochen dann auch gelesen hat, die entsprechenden Aussagen decken sich damit. Also ich glaube schon, dass die beiden bei Bayern Zukunft haben werden.
Hoffentlich. Also da schaue ich mal ein bisschen international. Und ich glaube, da haben sie nicht nur Konkurrenz, sondern da gibt es sogar Vereine, die richtig viel zahlen können. Noch mal mehr als die Bayern. Das hat sich halt ein bisschen gewandelt. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass die Bayern aus deutscher Sicht jetzt total an die Grenze gehen, die beiden zu halten. Ich muss aber eins noch mal kurz sagen, gerade was Kimmich betrifft, unter Tuchel und in Frage stellen Sechser. Er hat auch gespürt, es kann anders laufen. Und jetzt ist ein anderer Trainer da, Kompany, der schützt ihn, er sorgt dafür, du bist Sechser, dann hilfst du auch gerne plötzlich rechten Verteidiger aus, wenn es nicht anders geht, dann kommst du wieder auf die Position. Dieses Gespür war eben mal anders unter Tuchel und deswegen ist jetzt so viel in Bewegung und so viele Spieler auch ohne Vertrag im Sommer, das ist eine richtig schwierige Situation. Und Musiala, oh, also wenn sie den nicht verlängern, das ist bitter.
Wie viel Nervenstärke braucht man bei Verhandlungen, die sich lange hinziehen?
Ja, schon. Das ist tatsächlich, ich hatte das vor ein paar Wochen schon mal, wurde eine ähnliche Frage, ob man das irgendwie vergleichen kann mit einem Fußball, mit einem Spielen. Also so ein Abschluss von so einer langen Vertragsverhandlung, die wirklich wichtig ist, wo du sagst, ey, die bringt dich jetzt einfach einen Riesenschritt weiter in der Entwicklung deines Kaders. Das aufs Fußball zu reduzieren, zu sagen, wie ein Torerfolg auf dem Spielfeld, ja, kann man so ein bisschen, du hast nicht das Adrenalin, das ausgestoßen wird, aber eine große Erleichterung, wenn dann die Unterschrift mal gesetzt ist.
Jetzt muss man ja sagen, das eine ist die Frage, klappt das? Die andere Frage ist ja, können die Bayern ihr Ziel, die Gehaltsstruktur zu verschlanken, erreichen?
Ja, ich glaube, die Zeit läuft für die Spieler. Also mit jedem Tag, der näher an den 30. Juni hingeht, wo der Vertrag dann ausläuft, wird das mit Sicherheit nicht billiger. Und beim Kimmich, wir hatten ja gestern im Interview, hat er gesagt, nee, der Verein weiß meine Einschätzung und das ist alles okay. Ich habe das Gefühl, es wird ja jetzt gesprochen, dass Davies möglicherweise verlängert. Die Zahlen, die kursieren, sind astronomisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube nicht, dass der Aufsichtsrat das machen wird. Und ich glaube, dass der Kimmich sich das mal anschaut. Sollte einer verlängern und dann schaut er, was in der Zeitung steht, was verdient wird. Und dann sagt er so, und jetzt komme ich. Ja, also der schaut sich das jetzt in aller Ruhe an, aber wie gesagt, was ich auch nicht verstehe bei den Bayern, du bist an einem Gittens, fragst du mal nach, jetzt willst du einen Kunku holen. Mit einem Wirtsvater ist man anscheinend in Kontakt. Wenn ich jetzt in der Situation bin, ein Kimmich oder Musiala, sie sind in Gesprächen, nur ich würde sagen, du, so wichtig kann ich ja nicht sein. Ihr seid überall, seid ihr am Hausieren und schaut, dass die Spieler kommen. Und Bischof und Urbich, das sind kleine Transfers, die sage ich mal, nebenher laufen. Aber ich muss doch erst mal schauen, dass ich die Spieler, die ich im Verein habe, dass ich die erst mal verlängere, bevor ich an andere rangehe. Natürlich muss das parallel muss das laufen. Aber ich weiß nicht, wie die Spieler das sehen, wenn da alle Spieler gehandelt werden und möglicherweise Angebote gegeben werden und die eigenen Verträge noch nicht verlängert sind.
Wie groß ist der Druck auf Eberl zu liefern?
Ja, groß. Groß. Also er ist jetzt, wie lange ist er hier? Ein Jahr bald oder ist ein Jahr hier und das sind jetzt die Sachen, die er machen muss. Die Verträge sollen oder wollen verlängert werden, aber natürlich zum vernünftigen Preis. Also Verträge verlängern können wir auch, Patrick, wenn wir die mit Geld zuschütten. Und was natürlich im Sommer nicht passiert ist, da wollte man 2, 3, 4 Spieler loswerden. Das haben sie nicht gemacht und deswegen ist das, glaube ich, jetzt die erste oder die größte Bewährungsprobe für einen Sportvorstand.
Schwierige Situation. Also da brauche ich gar nicht so viel hinzufügen. Vielleicht sogar besser für Christian die Frage. Aber grundsätzlich, wenn die Verträge auslaufen, 96 bei mir auch, wo das Osman-Urteil kam, dann ist auch der Spieler mal in der Situation zu sagen, das schaue ich mir jetzt ganz in Ruhe an, bin ich voll bei dir, das macht Kimmich. Musiala auch, ist doch klar, die haben ihre Berater. Kimmich macht sie alleine. Aber natürlich auch immer bestimmt mit jemandem, mit dem er alles berät zu Hause. Also das ist nun mal die Entwicklung und da ist es auch gnadenloses Geschäft. Also ich versuche mal die Balance hinzubekommen. Aus Bayern-Sicht würde ich dann eher sagen, dann lieber auch mal andere noch nachfragen, weil wenn Sané weggeht, wenn Musiala nicht verlängert, wenn Kimmich weggeht, hast du plötzlich eine Situation und Goretzka willst du loswerden, da brauchst du Spieler. Und dann checkst du den Markt. Ich glaube, Spieler, oder das würde der VfB auch machen.
Die Spieler, die sie angefragt haben, das waren ja kein Ersatz für Kimmich oder Musiala. Das waren Kunku, das waren Stürmer. Das ist ein Gittens. Ja, und natürlich.
Sané. Ne?
Ja,
aber grundsätzlich.
Die größte Personalie, also der wird wahrscheinlich den Verein verlassen, gehen wir davon aus. Aber man hat zwei Spieler, zwei Nationalspieler, der eine ist sogar Kapitän, die man verlängern will. Und du musst halt dann irgendwann mal machen. Aber wie gesagt, das muss zu bezahlen sein. Also Verträge zu verlängern, das können wir alle. Das muss schon, wirtschaftlich muss das Sinn machen.
Kurz und knapp, glaubst du, dass Kimmich verlängert?
Ich glaube es nicht.
Warum nicht?
Ist mein Gefühl. Du hast mich nach dem Gefühl gefragt.
Ich habe gefragt, glaubst du?
Ich glaube, ja. Mein Gefühl sagt mir nein.
Ich sage ja. Und das ist auch wieder mein Gefühl, weil er jetzt eben einfach den Markt nur checkt. Und dann sieht er, was er am FC Bayern hat, und er kriegt ja die volle Unterstützung. Und das ist das Allerwichtigste für einen Spieler. Christian, ja. Der Trainer, der muss sehen, was ich in der Rolle spiele und wo meine beste Position ist. Und das hat er unter Kompany.
Ja, der Trainer, trotzdem als Spieler ist es ja immer gefährlich, auch alles von dem Trainer abhängig zu machen. In so einem starken Verein gibt es starke Persönlichkeiten auch drumherum. Und die müssen, glaube ich, auch den Jo Kimmich davon überzeugen, dass er die zentrale Figur auch für die kommenden Jahre ist. Und natürlich hat er Ambitionen, auch sicherlich die Champions League wieder anzugreifen. Und wenn das gewährleistet ist,
ja, dann oder plötzlich.
Ich glaube, ja.
So, und jetzt haben wir auch eine klare Entscheidung, ja oder nein?
Das ist doch beide ja. Was der Didi da erzählt.
Wen wir jetzt rufen, nämlich Leo und Mirko Slomka. Und die bringen durchaus Tore mit bei Pauli gegen Union.
Es sind auf alle Fälle mehr gefallen, als Mirko befürchtet hat. So viel darf ich vorwegnehmen. Mirko, was bekommen wir zu sehen?
Ja, wir bekommen auf der einen Seite das typische Union-Spiel zu sehen mit vielen langen Bällen auf der einen Seite und auf der anderen Seite eine etwas tiefer stehende St. Pauli-Mannschaft, die aber sehr, sehr gut kontert und richtig gut durchstartet.
Also, das ist ein kleines Teasing. Wichtige Points im Abstiegskampf wurden vergeben und ich habe ja gestern mit Josua sprechen dürfen. Ich würde mich, Christoph und Christian...
Ja oder nein?
Ja.
Also verlängert?
Ich glaube ja.
Okay, gut. Habt ihr abseits des
Interviews? Nein, aber es okay. Ist so ein Bauchgefühl, wie die okay. Sagen würde.
Gut, also das wird sehr, sehr spannend sein, logischerweise, und uns vermutlich auch in den kommenden Wochen noch beschäftigen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Runde, bedanke mich bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse und verweise an die XXL Highlights FC St. Pauli gegen Union Berlin. Viel Spaß dabei, schönen Abend noch. Tschüss und auf Wiedersehen.